Ich lese aus Galaterbrief 5, Vers 1 bis 6 und 13 bis 14. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält, und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst.
Ich bin echt froh, heute predigen zu dürfen. Wir haben echt einen coolen Text, auch wenn man vielleicht denkt bei dem Text erstmal, was hat das jetzt mit mir zu tun, Beschneidung und so, trifft mich jetzt vielleicht nicht direkt, aber ich glaube, es ist echt ein cooler Text, der uns viel sagen kann. Und bevor wir da richtig einsteigen, ich weiß, manche von euch wissen das, glaube ich, von mir, dass ich ein großer Fan von Schottland bin. Also ich habe ein Semester in Schottland studiert und habe echt das Land, die Leute, die Highlands echt lieben gelernt. Und ich kann euch echt empfehlen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt und sagt, ach, immer nur Sonne und warme Temperaturen im Sommerurlaub, wer braucht das schon? Auch mal ein bisschen Regen und 20 Grad ist doch auch schön, aber die Natur und das Land ist das schönste Land der Welt, kann ich euch echt empfehlen. Türkei, Bernd, ist dagegen nichts, es war ein bisschen wärmer, aber wunderschöne Strände auch. Und ich kann euch echt empfehlen, da hinzugehen. Und ich weiß nicht, wer von euch eine ganz bestimmte Person kennt. Also Renate und ich sind viel in dem Land, als wir da waren, rumgereist und sind nach Stirling gekommen. Und in Stirling steht ein William Wallace Monument. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer William Wallace ist. Weiß jemand von euch, wer das ist? Esther? Ja, sag ruhig, wenn du... Ist der Patriot? Ja, es ist sozusagen der Patriot, genau. William Wallace war ein Freiheitskämpfer für Unabhängigkeit im 13. Jahrhundert. Und deswegen hat er auch da so ein Denkmal aufgestellt gekriegt, so einen großen Turm. Und besonders bekannt geworden ist er, glaube ich, bei uns in Deutschland durch einen Film, nämlich durch Braveheart. Mel Gibson spielt ihn da und hat, glaube ich, 5 Oscar gekriegt, der Film oder so. Es ist ein ganz berühmter Film. Und ich dachte, ich bringe euch mal, zeige euch mal eine Szene aus dem Film, eine seiner bekannte Rede, die er hält vor der ersten Schlacht gegen die Engländer. Und die gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Genau. Sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit. Ich weiß nicht, wie es für manche andere von euch ist, aber für mich als Mann ist das echt eine sehr coole Aussage, ein cooler Satz, sehr stark. Wir kämpfen für die Freiheit und dann auf einmal natürlich kämpfen sie dann auch und schlagen die Engländer. Ist nicht nur im Film, sondern haben es wirklich gemacht. Er wurde dann später irgendwann doch besiegt von den Engländern und das war die Strafe war nicht so nett. Genau. Freiheit war das große Ding für die Schotten damals im 13. Jahrhundert und Freiheit von der Unterdrückung der Engländer. Aber heute in Deutschland ist, glaube ich, Freiheit für uns immer noch das große Ding, ein großes Ding. Ich glaube nicht mehr die Freiheit vor irgendeiner anderen Macht, die uns unterdrückt, sondern eine andere Freiheit. Und ich habe in der Vorbereitung vor dieser Predigt eine Arbeit gelesen zum Thema Freiheit, wo Deutsche befragt wurden, was ist für euch Freiheit? Was bedeutet Freiheit für euch? Und da kam raus, das Ergebnis dieser Studie, dass es nicht diese politische Freiheit ist, zumindest nicht bei uns in Deutschland, sondern dass Freiheit für die Menschen unserer Generation zuerst Entscheidungsfreiheit ist. Meine ganz persönliche Freiheit. Persönliche Freiheit ist das Kostbarste, was der Mensch hat, was der Mensch heute hat. Ich bin frei, Wenn ich tun und lassen kann, was mein Herz begehrt, wenn ich damit niemandem schade. Das ist noch so die Einschränkung, die wir machen. Wenn ich alles machen kann, was ich will, was mein Herz begehrt, was mir wichtig ist und ich vielleicht keinem anderen richtig damit schade, dann bin ich frei. Erst dann bin ich frei. Ich bin frei, wenn ich entscheiden kann, was gut und richtig ist. Und diese Freiheit ist, glaube ich, uns unglaublich wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so sehen würdet, aber ich denke, mit Leuten, denen ich gesprochen habe, ist das so. Und für mich auch. Diese Freiheit, die wollen wir uns von keinem nehmen lassen. Und in dem Text, und das, was Paulus hier schreibt, den wir gerade gehört haben, geht es genau auch um Freiheit. Paulus schreibt direkt am Anfang, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und Jesus selbst, wenn man im Neuen Testament liest, sagt auch was. Er sagt in Johannes 8, Vers 36, nur wenn euch der Sohn frei macht, also wenn ich euch frei mache, dann seid ihr wirklich frei. Und es gibt noch mehr Stellen in der Bibel, die sagen, Freiheit, das gibt's bei Jesus, bei Gott. Und christlicher Glaube und Freiheit gehören zusammen. Das Evangelium macht frei, der Glaube an Jesus macht frei, Jesus macht frei. Und unsere Predigtreihe, Jesus plus nichts, gleich frei sein. Doch vielleicht geht es euch so wie wahrscheinlich vielen Menschen um uns herum, oder wenn ihr mal einfach eure Nachbarn oder Arbeitskollegen fragen würdet. Ich glaube, die wenigsten würden sagen, Christentum und Freiheit, das passt zusammen. Glaube, Kirche und Freiheit sind eher Gegensätze, als dass sie zusammengehören. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so sehen würdet. Das würden aber wahrscheinlich die meisten Menschen um uns herum sagen. Leute würden wohl eher sagen, Religion schränkt meine Freiheit ein. Sie ist nicht der Grund und der Weg zur Freiheit. Und ist ja eigentlich auch recht logisch, wenn man sich vorstellt, und darum geht es im Christentum, wenn ich jemandem nachfolge, und darum geht's, ich folge Jesus nach, dann werde ich das tun, dann bin ich nicht mehr frei, weil ich das tun will, was er sagt. Und das ist ein logischer Gedankengang. Wenn es Gott gibt und ich mit ihm etwas zu tun habe, wenn er mein Schöpfer ist, wenn er mich gemacht hat, dann schulde ich ihm etwas. Dann muss ich etwas tun, was er will. Dann müssen die Dinge so laufen, wie er es will. Und dann sind es seine Maßstäbe, die zählen und nicht mehr meine. Und das bedeutet nach unserer Definition von Freiheit, dass Glaube oder Christentum oder Jesus und Freiheit eigentlich nicht zusammenpassen. Denn wenn Gott da ist und er in meinem Leben die Hauptrolle spielt, dann bin ich nicht mehr frei, weil ich nicht mehr tun kann, was mein Herz begehrt, sondern seine Maßstäbe gelten. Und deshalb geht, glaube ich, für viele Menschen Christentum, Glaube und Freiheit irgendwie nicht zusammen. Das sind eher Gegensätze. Aber warum steht in unserem Text und überall in der Bibel immer Paulus schreibt es hier, Freiheit, Glaube bringt Freiheit. Und das wollte ich heute mal mit euch besprechen. Und ich habe zwei Punkte, über die ich heute sprechen will. Das eine ist, was ist das Wesen christlicher Freiheit? Und das zweite ist, was sind die Folgen von christlicher Freiheit? Wohin führt christliche Freiheit? Und ich lese euch nochmal die ersten vier Verse vor. Ihr könnt im Programm dort mitlesen, was Paulus da schreibt. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht immer wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Paulus schreibt hier, dass wir zur Freiheit berufen sind. Wir wurden befreit, schreibt direkt am Anfang. Aber was ist das für eine Freiheit? Wenn man in die Bibel guckt, ins Neue Testament, dann sieht man, glaube ich, verschiedene Facetten von Freiheit. Also ein Aspekt ist, wie die Bibel sagt, Jesus befreit uns von unserer Schuld, von unserer Sünde. Wir sind alle, das sagt die Bibel, wir alle sind schuldig vor Gott und wir sind getrennt von Gott. Aber Jesus nimmt all das weg und wir sind frei. Ich glaube, ein anderer Aspekt ist, den die Bibel nennt, wir sind befreit von der Macht des Todes. Wir leben zwar um uns herum noch, dass Leute sterben, dass wir sterben, aber wir haben in Jesus eine Hoffnung, dass dieses Leben hier nicht zu Ende ist, sondern dass es weitergeht, dass wir ewig leben werden. Und das, worum es hier im Galaterbrief geht und, glaube ich, heute auch in dem Text, das ist, wie Jesus uns befreit hat. Er hat uns befreit vor der Sklaverei der guten Werke, habe ich es mal genannt. Klingt vielleicht ein bisschen altbacken, aber Sklaverei der guten Werke. Jesus befreit uns davon, dass wir etwas tun müssen. Und ich glaube, jeder von uns, jeder Mensch, jeder von uns hier, jeder unserer Nachbarn, jeder unserer Arbeitskollegen, hat ein Grundbedürfnis, das wir alle teilen. Ich hoffe, ihr stimmt mir überein, wenn ich das gleich erzähle. Ich glaube, ganz egal, ob du sagst, ich bin ein Christ oder ich bin religiös oder du sagst, mit Religion, Glaube, Kirche habe ich eigentlich gar nichts am Hut. Wir alle haben das eine Bedürfnis, uns gut zu fühlen, uns wertvoll zu fühlen. Wir wollen geliebt sein, wir wollen wichtig sein, wir wollen anerkannt sein. Jeder von uns will das. Und da spielt es keine Rolle, wer wir sind, wo wir sind, was wir tun. Ich glaube, das ist eine Sache, die uns Menschen alle vereint. Jeden Einzelnen von uns. Und wenn Gott in deinem Leben, in unserem Leben keine Rolle spielt oder nur eine Nebenrolle, dann muss ich dann musst du diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis nach Wert, nach Bedeutung irgendwo anders versuchen zu stillen. Ich muss irgendwas erreichen, ich muss Erfolge feiern, ich muss erfolgreich sein, ich muss gewisse Dinge tun, ich muss vielleicht gut im Beruf sein, den nächsten Karriereschritt oder besonders gut im Sport oder in der Musik, wie auch immer. Ich muss etwas darstellen, ich brauche das Gefühl, dass ich gut bin und das immer wieder. Ja, manchmal sogar das Gefühl, dass ich perfekt bin. Vielleicht haben alle anderen, zeigen dir immer wieder, dass du eigentlich nicht so was Besonderes bist und dann umso mehr will ich es denen zeigen oder mir selbst zeigen, ich bin eigentlich doch ganz besonders. Ich bin was wert. Und man strengt sich an und man strengt sich an und man will es den anderen beweisen, dass man eigentlich gut ist und perfekt ist. Und doch, so oft ist es dann so, man versucht sogar die richtigen Leute um sich herum zu haben, die einem dieses Gefühl auch geben, aber doch so oft ist es dann so, dass man am Abend zu Hause sitzt und denkt, eigentlich habe ich wieder so ein Normalo-Leben gefühlt und eigentlich habe ich dieses Bedürfnis heute nicht richtig stillen können. Eigentlich bin ich doch nicht so besonders. Eigentlich bin ich doch nicht so bemerkenswert. Und ich glaube, wir haben eine Abneigung, also mir geht es so. Das ist das, was ich eigentlich vermeiden will. Ich will nicht, dass ich dieses Gefühl habe. Und wir haben dieses Grundbedürfnis, wirklich angenommen zu werden. Das steckt in jedem von uns drin. Und wenn dein Grundbedürfnis, wenn unser Grundbedürfnis nach Liebe, Wert und Anerkennung daran hängt, ob ich irgendetwas erreiche, ob ich irgendetwas schaffe, sei es im Zwischenmenschlichen, dass Leute mich mögen, dann versklavt uns das. Warum? Weil wir von diesen Dingen abhängig sind. Wir sind nicht frei. Diese Dinge haben uns im Griff. Und wenn du dein Ziel nicht erreichst, wenn die Leute dir nicht das geben, dieses Gefühl, oder wenn du nicht erkennst, du warst nicht so erfolgreich, wie du eigentlich sein wolltest, du hast nicht das geschafft, du warst im Sport nicht so gut, auf der Arbeit nicht so gut, wie auch immer, dann bleibt am Ende nichts. Und keiner von uns kann, glaube ich, letzten Endes mit nichts leben. Und deshalb hecheln wir von einer Sache zur anderen, von einer Beziehung zur anderen, von einer Herausforderung zur anderen. Wir jagen diesen Dingen hinterher und die versklaven uns. Und für jemanden, der sagt, ja okay, ich bin aber Christ, für mich ist es natürlich was ganz anderes. Ich glaube, da ist es oft genau das Gleiche und die Sklaverei der Werke sieht eigentlich genauso aus. Ist eigentlich das Gleiche, nur in grün. Wenn du denkst, und ich glaube, wir denken oft so, und mir geht es manchmal auch so, deine Beziehung zu Gott, deine Annahme bei Gott, deine Vergebung von Gott hängt davon ab, dass du bestimmte Voraussetzungen erfüllst, dass du besonders gut bist. Wenn du denkst, bewusst oder unbewusst, dass du gut bist, weil du dich nach seinen Maßstäben richtest, seine Gebote erfüllst, dann versklavt es dich. Wenn du denkst, dass du Gott etwas zurückzahlen musst, dafür, dass er dich liebt, dass du Gott etwas schuldest, dann macht dich das nicht frei, sondern es versklavt dich. Und es bleibt immer diese quälende Unsicherheit, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl, reicht es, hat es gereicht. Man sieht vielleicht, was Gott eigentlich, Gottes Maßstäbe sind und sieht, ja, ich tanze immer schön drunter unter diesen Maßstäben. Mein Bibellesen, mein Beten war auch schon mal besser. Und reicht es? Ist es genug? Ist Gottes Anspruch für mein Leben nicht irgendwie viel größer? Und Paulus schreibt hier und sagt hier den Galatern und auch uns, wenn ihr versucht, durch eure eigenen Taten, durch das, was ihr tut, bewusst oder unbewusst, vor Gott gut dazustehen, dann hat Jesus keinen Wert mehr für uns. Also richtig krass. Wenn ihr versucht, ohne Jesus irgendetwas vor Gott zu gelten, dann habt ihr die Verbindung zu Jesus gekappt. Wenn ihr denkt, ihr müsstet irgendetwas tun, damit Gott euch ja liebevoll anguckt, damit Gott gut von euch denkt, dann sagt Paulus, dann ist Jesus nichts mehr für euch wert. Schreibt er in Vers 4. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes, also mit guten Dingen, die ihr tut, vor Gott gerecht dazustehen, dann habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Paulus drückt es hier echt hart und radikal aus. Entweder Jesus ist dein einziger Retter, deine einzige Hilfe, oder er ist überhaupt keiner. Entweder er ist alles oder er ist nichts. Jesus plus nichts ist unsere Predigtreihe. Das sagt Jesus, Paulus hier in dem Text. Und vielleicht wird es durch ein Beispiel ein bisschen klarer. Ich habe euch was mitgebracht. Viele von euch wissen, ich bin ein großer Dortmund-Fan. Und ich habe euch einen Ball mitgebracht. Das ist nicht einfach nur ein Ball in den schönsten Farben der Welt. Nein, das ist der Ball, den in der Saison 2010-2011 nachher verkauft wurde, verschenkt oder wie auch immer verkauft wurde. Das ist nämlich ein Ball, in diesem Jahr wurde Dortmund überraschend deutscher Meister nach langer Zeit, wo sie fast pleite vorher waren. Und auf diesen Ball haben alle Spieler von Dortmund unterschrieben. Ich habe den damals von meiner Schwester geschenkt gekriegt. Also vielleicht ist er irgendwann mal viel wert. Aber stellt euch jetzt vor, wir haben das Jahr 2050 und ihr habt auch, besitzt auch etwas Wertvolles, aber nicht nur den Ball, sondern besitzt einen anderen Ball, nämlich den WM-Ball vom Jahr 2014, der uns zum Weltmeister gemacht hat. Der Ball, der uns, sein ganzes Land, glaube ich, zum Feiern gebracht hat. Und nicht nur das, ihr habt nicht nur diesen besonderen Ball, sondern auf dem Ball ist die Unterschrift von Mario Götze. Und für die, die vielleicht diesen Sommer irgendwie alle im Urlaub waren oder es verpennt haben, Mario Götze war derjenige, der dieses entscheidende Tor geschossen hat. Und er hat auf diesem Ball unterschrieben. Das ist dieser Originalball. Und ihr habt den, und jetzt denkt ihr euch im Jahr 2050, ach ja, diesen Ball möchte ich jetzt versteigern. Der ist ja bestimmt einiges wert. Und ihr denkt euch, ja, für einen guten Zweck möchte ich es versteigern, vielleicht hierfür erlebt, dass wir ein paar coolere Sachen noch haben. Und ihr denkt euch, versteigert den. Und dann merkt ihr auf einmal, und wie man es vielleicht hier auch schon sieht, und es ist noch gar nicht so lange her, die Unterschrift darauf ist langsam ein bisschen verblasst nach 36 Jahren. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so verwunderlich. Ja, die Unterschrift langsam verblasst und ihr denkt euch, ah, kein Problem, was mache ich? Ich habe doch ein Edding und ihr holt euch euren Edding raus und denkt, ah, schreibe ich nochmal schön, Mario, Götze, schreibe ich nochmal nach mit eurem eigenen Schrift. Wenn ihr das macht, dann ist der ganze Ball, fast der ganze Wert von diesem Ball zerstört, wenn ihr seine Unterschrift fälscht quasi. Die Unterschrift ist nichts mehr wert, weil es nicht mehr die Originalunterschrift von Mario Götze ist. Ihr denkt, ihr könnt es verbessern, aber eigentlich verschlimmbessert ihr es. Ihr zerstört fast den ganzen Wert. Und was Paulus hier den Galatern sagt, ist eigentlich genau das Gleiche. Wenn Jesus mit seinem Blut die perfekte Unterschrift gegeben hat, wieso denkt ihr, ihr könntet diese Unterschrift mit eurem Zutun irgendwie etwas schöner machen und sie übermalen oder überschreiben? Wenn ihr das tut, dann verliert die Unterschrift ihren kompletten Wert. Und Paulus fragt sie, ihr wollt euch jetzt beschneiden lassen und die Gesetze wieder einhalten, um vor Gott irgendwie angenommen zu sein. Wie kommt ihr auf so eine Idee? Genauso wie dämlich das ist, mit dem Ball eine Unterschrift zu fälschen oder nochmal nachzuzeichnen. Wie kommt man auf so eine Idee? Wie kommt ihr darauf? Und von uns denkt wahrscheinlich keiner an Beschneidung. Ich glaube, keiner von uns kommt jetzt auf die Idee und sagt, ah ja, morgen möchte ich mich beschneiden lassen. Aber ich glaube, es sind andere Dinge, die wir vielleicht, andere religiöse Werke, die wir denken, ja, die müsste ich eigentlich tun, die will ich tun. Damit ich mir und Gott irgendwie beweise, eigentlich so schlecht bin ich gar nicht. Und diese Annahme zu bekommen, diese Wertschätzung und Liebe, das geht auch nicht durch nicht-religiöse Sachen, durch nicht-religiöse Werte. Nicht dadurch, dass ich irgendwas leiste, dass ich irgendwie besonders bin, dass ich beliebt bin. Entweder, und da ist Paulus absolut eindeutig, entweder Jesus ist alles oder nichts. Christliche Freiheit, von der Paulus hier in dem Text spricht, bedeutet frei sein von der Sklaverei, etwas tun zu müssen. Frei sein von der Sklaverei, nach Bedeutung zu hecheln. Und zwar egal, ob sie christlich, religiös oder völlig ohne Gott und ohne Religion ist. Jesus ist der Einzige, der uns, glaube ich, aus dieser Spirale, aus diesem Hamsterrad immer wieder was tun zu müssen, befreien kann. Und Jesus ist wirklich das Einzige. Jesus plus nichts. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Was sind die Folgen von so einer Freiheit? Weil ich glaube, wenn man das jetzt so hört, ich muss nichts tun, dann ist eine logische Konsequenz, die man eigentlich sagen würde, okay, wenn das so ist, ich muss nichts mehr tun, ich muss eigentlich nur glauben an diesen Jesus, dann kann ich ja jetzt machen, was ich will. Ich kann jetzt genau das tun, was eigentlich unsere Definition her Freiheit ist. Ich kann das tun, was mein Herz begehrt. Ich kann alles tun. Ich kann jetzt sündigen. Ich muss nicht mehr darauf achten, was irgendwie richtig ist. Das Einzige, was zählt, ist mein Glaube und deswegen ist alles nicht so schlimm. Aber genau das geht nicht, sagt Paulus. Er sagt, das ist Missbrauch von der Freiheit, die ihr durch Jesus bekommt. In Vers 13 schreibt er, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Als Nachfolger von Jesus, und das gilt für jeden Einzelnen von uns, gelten für uns die Gebote immer noch. Wir sollen immer noch nicht sündigen. Aber kann man wahrscheinlich zu Recht fragen, wo bin ich dann frei, wenn das immer noch für mich gilt? Wo ist das denn dann eine Freiheit, wenn ich immer noch irgendwie was tun muss? Wie hat Jesus mich denn da befreit? Aber was Paulus hier sagt, ist, diese Werke, alles, was ich tun soll immer noch, die retten mich nicht. Die verdienen mir nicht Gottes Annahme, nicht Gottes Wertschätzung, seine Liebe. Nichts kann das bringen, was wir tun. Das funktioniert nicht. Aber wir sollen die Freiheit, die wir davon bekommen, von Gott, nicht dazu nutzen, um das zu tun, was wir wollen, sondern das zu tun, was er will. Das sind die Folgen von Freiheit, dass wir ihm zur Ehre leben wollen. Und warum oder wie geht das? Ich glaube, das geht, wenn wir uns bewusst machen, was es Jesus gekostet hat, um uns diese Freiheit zu geben und wie sehr er uns liebt. Erinnert euch vielleicht an die Predigt von Christoph von ein paar Wochen, das war die erste im Galaterbrief. Da hat er aufgezeigt, direkt am Anfang, weil da ging es auch schon darum, dass es auf die Reihenfolge ankommt. Er hat gesagt, entweder ich tue Dinge, ich tue bestimmte Werke, ich tue Gutes, ich komme hier in den Gottesdienst, ich helfe dabei, die Stühle aufzustellen, ich helfe meinem Nachbarn beim Umzug, wie auch immer, ich tue gute Dinge, um irgendwie von Gott angenommen zu werden. Oder ich tue Dinge, und davon spricht Paulus ja eigentlich, weil ich von Gott angenommen bin. Und jetzt, weil ich ihn liebe, weil ich so dankbar darüber bin, deswegen tue ich die Dinge. Es kommt auf die Reihenfolge an. Jesus hat mich frei gemacht und deshalb will ich so leben, wie er es will. Und Tim Keller, ein Pastor aus New York, haben wir schon manchmal hier zitiert, hat eine ganz richtige Beobachtung gemacht in einer seiner Predigten über Freiheit, die ich echt glaube, die echt hilfreich ist in diesem Thema. Er hat gesagt, hört mal genau zu, wir Menschen tun nur so lange das, was wir wollen, solange wir nicht lieben. Wir Menschen tun nur so lange das, was wir wollen, solange wir nicht lieben. Wir tun nur so lange das, was unser Herz begehrt, solange wir nicht lieben. Er meint, wenn du anfängst zu lieben, dann fängst du an, deine Freiheit zu beschneiden. Je mehr du liebst, desto mehr bist du bereit, deine Freiheit aufzugeben. Stück für Stück. Und ich glaube, das ist völlig normal. Wir kennen das alle. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal verliebt war, aber wenn man verliebt ist, dann macht man auf einmal manche Dinge nicht mehr, die man vielleicht vorher gemacht hat. Man rasiert sich vielleicht mal ein bisschen öfter, wenn man seine Frau begegnet, die man so sehr liebt. Oder man tut Dinge, die man weiß, der anderen gefällt das nicht. Die lässt man. Es ist völlig normal und es ist überhaupt nichts, was uns irgendwie einschränkt, weil wir sie lieben. Wir nehmen unsere Freiheit weg, weil wir sie lieben. Und wir machen das ganz automatisch. Wenn man verheiratet ist, dann macht man vielleicht manche Dinge nicht mehr, die man so in der Studenten-WG vorher gemacht hat, wenn man jetzt mit seiner Frau zusammen wohnt, sondern man putzt vielleicht auch mal. Weil man weiß, der anderen, meiner Partner Renate, ist es wichtig, dass es nicht immer so aussieht und nicht die Teller seit 2 Wochen da in der Spüle stehen, sondern das ist immer so. Es ist völlig normal und muss niemand dazu zwingen, vielleicht manchmal, aber in der Regel muss man uns nicht dazu zwingen. Wenn wir jemanden lieben, dann geben wir unsere eigene Freiheit auf. Je größer die Liebe ist und größer die Liebe wird, desto mehr nimmt die eigene Freiheit ab. Wenn man Kinder hat, und manche von euch haben das, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch sehen, das ist was völlig Normales, dass man seine Freiheit manchmal aufgibt. Mein Papa zum Beispiel hat echt einen harten Job, würde ich sagen, arbeitet sehr viel, macht auch noch viel in der Gemeinde und hat jetzt auch nicht so viel Urlaub. Und dieses Jahr hat er seinen Urlaub dazu genutzt, um zu meiner Schwester zu gehen und ihr beim Hausbau zu helfen. Hat den ganzen Urlaub geholfen und hat da Boden verlegt und all solche Sachen. Er hätte jetzt sagen können, mein Papa, ja klar, ich habe Urlaub, das ist meine Freiheit, bau dein Haus alleine. Ich muss jetzt Entspannung haben, ich will das tun, was ich will, was mein Herz begehrt. Aber es war für ihn völlig normal, weil er sie liebt, dass er da hingeht und es überhaupt nicht in Frage und dass er ihr hilft, weil sie Hilfe braucht. Das ist das Normalste von der Welt. Wir pochen nur so lange auf unsere eigene Freiheit, solange wir nicht lieben. Völlige Unabhängigkeit und intensive Liebe passen nicht zusammen. Und wer Gott liebt, wer das Evangelium verstanden hat, der wird seine Freiheit nicht dazu gebrauchen, das zu tun, was er will, was sein Herz begehrt. Und Paulus fragt die Galater und uns: Wenn ihr diese Liebe erkannt habt, warum solltet ihr diese, eure Freiheit jetzt dazu gebrauchen, eure eigenen Dinge zu machen? Christliche Freiheit führt daher nicht zu größerer Unabhängigkeit, sondern führt dazu, dass wir umso bereitwilliger, umso bewusster für den Jesus leben wollen, der uns so sehr liebt, den wir so sehr lieben, weil er uns so sehr geliebt hat. Wir wollen alles für diesen Jesus tun. Und ihr könnt nochmal lesen in Vers 13 und 14, da schreibt Paulus, ich lese nochmal vor: Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot: Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wir sind freigemacht worden durch Jesus. Jesus liebt uns so sehr und schenkt uns alles, was wir brauchen. Und wenn man das mal erfahren hat, das ist der Wahnsinn. Und dann ist es das Normalste von der Welt, dass wir das tun wollen, was Jesus gefällt. Und das tun wir, und das steht hier in dem Text, indem wir einander lieben. Aber ich glaube, genau an dem Punkt fängt die Schwierigkeit an. Einander lieben. Das ist das Schwierige. Ich glaube, Beziehungen zu anderen Menschen, ich weiß nicht, wie es euch geht, sind so oft ein Chaos. Unsere Beziehungen sind ein Albtraum. Menschen verletzen uns, sie stressen uns. Wir verletzen andere, Beziehungen gehen kaputt. Wir bekommen vom anderen nicht das, was wir eigentlich wollen. Wir gehen zu jemandem und geben ihm vielleicht alles, unsere ganze Aufmerksamkeit, aber der andere interessiert sich vielleicht gar nicht für mich. Andere Leute um uns herum sind vielleicht auch einfach schwierig. Wie Christoph letzten Sonntag gesagt hat, ihr love your crazy family. Wir sind vielleicht hier eine verrückte Familie und es ist einfach schwer, den anderen zu lieben, weil die einfach alle anderen so, nicht alle anderen, aber manche einfach so anders sind und so schwierig. Und egal, wo man hinguckt, Ehen gehen kaputt, Freundschaften zerbrechen, Familien werden entzweit. Es ist egal, wo man hinschaut. Da, wo Menschen mit anderen Menschen in Kontakt sind, in Beziehung stehen, ist ein riesiges Potenzial für Freude und Glück, aber auch ein riesiges Potenzial für Schmerz, Verletzung, Neid, Zorn. Und das gilt, glaube ich, nicht nur für Leute, die Gott nicht kennen, sondern genauso in Gemeinde. Egal, wo man hinschaut, ist es doch auch in Gemeinde so oft dazu, so, dass unsere zwischenmenschlichen Beziehungen so schwer sind. Immer wieder streben wir nach Macht, nach Anerkennung, nach Liebe, nach Akzeptanz. Und diese Dinge machen uns kaputt. Und wir haben furchtbar Angst vor Situationen, die uns eigentlich zeigen oder vor anderen Menschen, ey, du bist nichts wert. Und selbst wenn ich anderen diene, selbst wenn ich anderen was Gutes tue, dann mache ich das doch so oft nur, damit die anderen Leute quasi eigentlich mir dienen. Ich benutze sie, dass sie mir nämlich, danke, dass du mir geholfen hast, dass sie mir wieder meinen Wert steigern, dass sie meine Leere füllen. Und genau das sind die Folgen von dieser Versklavung der guten Werke. In Beziehungen muss es um mich gehen. Ich muss der Mittelpunkt sein, mir muss es gut gehen, denn ich brauche diese Dinge, um mein Grundbedürfnis zu befriedigen. Ich brauche den anderen, dass er mir meinen Wert gibt. Und Beziehungen sind ein Weg, wie ich das erreichen will. Und vielleicht sitzt du hier und hörst das heute alles und denkst, ja, ist schön und gut, was du sagst. Ich nehme das gerne an, dass Jesus mich liebt. Und ich habe das angenommen. Und ich nehme das gerne an, dass er mir vergeben hat. Und das macht mich unglaublich glücklich. Und ich habe das auch schon erfahren und ich bin einfach mega begeistert von Jesus. Und ich liebe ihn, weil ich weiß, dass er mich liebt. Aber vielleicht sagst du dann auch, hör mir bloß auf mit anderen Menschen, mit anderen Christen. Wie oft haben sie mich verletzt? Wie oft bin ich enttäuscht worden? Auf ein paar Einzelne, mit denen ich ganz gut klarkomme, lasse ich mich vielleicht noch ein. Aber anderen dienen und lieben? Nee. Das mache ich nicht. Das kann ich nicht. Und selbst wenn die Leute mich nicht verletzen, dann nerven sie mich einfach voll oft. Sie sind einfach so anders. Sie haben andere Interessen. Wir haben nichts, worüber wir reden können. Ich weiß gar nicht, ich stehe dem anderen gegenüber und denke, der lebt in einer ganz anderen Welt. Was soll das? Aber Paulus schreibt hier, ihr seid zur Freiheit berufen und diese Freiheit besteht darin, dass wir nichts mehr beweisen müssen. Wir müssen nichts mehr tun, um dieses Bedürfnis nach Annahme, nach Liebe zu bekommen. Genau das finden wir bei Gott. Jesus will dieses Bedürfnis stillen. Und ich kann und soll nichts mehr dafür tun. Alles, was nötig ist, ist schon geschehen. Jesus hat alles getan. Aber wenn ich das verstehe, wie genial diese Freiheit ist, dann will ich Gott lieben. Und das tue ich, indem ich andere liebe. Ich kann meine Liebe zu Gott nicht von meiner Liebe zu anderen trennen. Im ersten Johannesbrief steht ein Text, der herausfordernd ist, aber ich lese ihn euch einmal vor. In Kapitel 4 steht: Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber sein Bruder und seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Der Schlüssel zur Liebe und zum Dienst liegt darin, dass Jesus uns zuerst geliebt hat. Das steht hier. Das muss ich verstehen, das muss ich glauben, das muss in mein Herz reingehen. Das macht mich frei. Das ist der Glaube, von dem Paulus hier schreibt, dass er uns frei macht. Jesus tritt in diese Lücke, in diese Leere, dieses Grundbedürfnis und nimmt es weg. Er stillt meine Sehnsucht. Er befreit mich dazu, andere zu lieben, anderen zu dienen. Und ich brauche die anderen nicht mehr, um meinen Wert zu bekommen, sondern den bekomme ich von Jesus. Und ich glaube, wie wir das wirklich können, wie das möglich ist, ist, indem ich in dem anderen sehe, dass ich Manuel angucke und sage, ja, Manuel ist genauso wie ich, egal wie schwierig ich ihn jetzt vielleicht gerade finde, ich finde ihn jetzt nicht so schwierig, er ist genauso wie ich, ein von Gott geliebtes Kind. Für ihn war Jesus genauso bereit wie für mich, alles aufzugeben, all seine Freiheit aufzugeben, weil er ihn genauso sehr liebt wie mich. Er hat vorgemacht, Jesus, was es bedeutet, in Liebe zu dienen. Jesus hat aus seiner Liebe alle Freiheiten aufgegeben. Er war bei Gott, wir haben so einen Text, habt ihr vielleicht schon öfter gehört, im Philipperbrief, wo er steht, Gott war absolut erhöht, er hatte alle Freiheiten, er hat alle Macht der Welt. Und er hat alles aufgegeben und hat sich auf die Stufe eines Dieners gemacht, um aus Liebe zu uns. Er hat den Weg zur wahren Freiheit freigemacht. Zur Freiheit von Schuld, Freiheit von Macht des Todes und Freiheit von guten Werken. Jesus ist zum Diener geworden. Und je mehr wir verstehen, wie genial das ist, wie frei das macht, wie viel es ihn gekostet hat, desto mehr erleben wir wirklich, wie befreiend das ist. Desto mehr kann ich ihn lieben, desto mehr kann ich meine Freiheiten aufgeben, bin ich bereit, meine Unabhängigkeiten aufzugeben. Und mir wird es möglich, genauso in der gleichen Art und Weise andere zu lieben, die ich vielleicht gar nicht lieben kann. Und das hat radikale Auswirkungen, glaube ich, auf unsere Beziehungen untereinander. Sei es in der Gemeinde, sei es in unseren Beziehungen, sei es in der Ehe, sei es in Freundschaften. Das hat radikale Auswirkungen. Weil ich glaube, es kann sogar dazu führen, dass wenn ich enttäuscht werde von dem anderen, dass es für mich zum Dank wird. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, das ist von Dietrich Bonhoeffer. Und das ist in einem etwas älteren Deutsch. Deswegen, ihr könnt es vorhin mal mitlesen, vielleicht hilft das. Der schreibt auch so Sachen wie Bruder, und damit meint er jetzt nicht nur Männer, sondern er meint uns alle, die wir hier zusammen zum Beispiel sitzen. Und hört mal genau zu und versucht es mal zu verstehen. Es ist denn nicht auch dort, wo Sünde und Missverstehen das gemeinsame Leben belasten, ist nicht auch der sündigende Bruder doch immer noch der Bruder, mit dem ich gemeinsam unter dem Wort Christi stehe, und wird seine Sünde mir nicht zu immer neuem Anlass dafür zu danken, dass wir beide unter der einen vergebenen Liebe Gottes in Jesus Christus leben dürfen? Wird so nicht gerade die Stunde der größten Enttäuschung über den Bruder mir unvergleichlich heilsam, weil sie mich gründlich darüber belehrt, dass wir beide doch niemals von eigenen Worten und Taten, sondern allein von dem einen Wort und der einen Tat leben können, die uns in Wahrheit verbindet, nämlich von der Vergebung der Sünden in Jesus Christus. Ich liebe den anderen. Ich kann euch andere nicht lieben, weil ihr so toll seid, weil ich etwas von euch will, weil ich euch mag. Ich kann den anderen in Liebe dienen, weil ich den anderen in dem anderen den sehen kann, für den Jesus alles bereit war aufzugeben, den Jesus so sehr liebt, für den er gestorben ist, für den er Mensch geworden ist, für den er die Sünden vergeben hat, für den er ewiges Leben bereit hat. Das ist die Freiheit, zu der Jesus uns befreit, von der Paulus hier spricht, die Freiheit von guten Werken. Ich muss nichts mehr tun, und kann nichts mehr tun. Und wenn ich etwas tue, dann habe ich es immer noch nicht verstanden. Ich muss nichts mehr tun, um von Jesus mein Grundbedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung gestillt zu bekommen. Und diese Liebe, diese Freiheit, die ich bekomme, macht mich frei, anderen zu lieben, andere zu dienen. Und wenn du heute hier bist und denkst, ja, mir fällt es aber voll schwer, bei der einen Person, sei es jetzt hier oder irgendeine andere Person, dann fang an, für diese Person zu beten und Gott zu bitten, dass er dir diese Freiheit wirklich gibt, ihn die wirklich zu lieben. Führe dir immer wieder vor Augen, wie sehr Jesus dich liebt und dass er die andere Person ganz genauso liebt wie dich. Ich glaube, das ist eine radikale Freiheit, die Jesus uns hier verspricht. Und ich hoffe einfach und bete dafür, dass wir das ja, erkennen und dass das unser Zusammensein hier in der Gemeinde immer mehr ja, beeinflusst. Dass Leute das sehen, dass wir hier sind und nicht einfach wir gehen hier rein, sprechen miteinander, sondern wir werden wirklich frei, einander zu lieben. Nicht, weil wir es tun müssen, um irgendwie Wert zu bekommen, sondern weil wir den absoluten Wert und die absolute Liebe von Jesus bekommen haben. Amen.